Feuer frei. Moin, moin. Herzlich willkommen zu Folge 16 von HSV.
Meine Frau!
Mit Gato.
Moin, moin.
Moin, Gato. Musste gerade noch kurz für die Freundin. Nee, was war das? Warum bist du jetzt zu spät gekommen?
Ja, für die Freundin von meinem Bruder musste ich was vorbeibringen, was ganz wichtig ist.
Das ist Einsatz. Deswegen leicht verspätet. Kai ist da.
Moin. Und ich habe gerade Fußball geguckt.
Oh, sehr gut. Was hast du? U17?
Ja,
oder?
U17, genau.
Können wir auch nochmal später drauf zu sprechen kommen. Und Bones.
Moin.
Und heute Special Guest Timo Horn, Abteilungsleiter des Supporters. Herzlich willkommen bei HSV, meine Frau.
Ja, moin. Schön, dass ich hier sein kann.
Ja, du hast ja auch schon das ein oder andere Mal reingehört bei uns, glaube ich. Weißt deswegen ja schon, wie es läuft. Und gleich mal die Einstiegsfrage. Abteilungsleiter Supporters. Erklär mal, was die Supporters für eine Position im Verein haben und du bei den Supporters.
Ja, also ich bin Abteilungsleiter bei den Supporters. Das ist innerhalb des Supporters-Clubs die höchste Position. Im Verein, der Verein ist halt gegliedert ins Präsidium, also das ist der e.V., über den wir hier reden, nicht über die Fußball-AG, aber also oben ist das Präsidium und unter dem Präsidium gibt es verschiedene Gremien, unter anderem den Amateurvorstand, dann gibt es auch die Senioren und eben die Supporters. Die Supporters sind innerhalb des Vereins die größte Abteilung, Abteilung fördernde Mitglieder Supporters Club. Von den 78.000 mittlerweile Mitgliedern im HSV e.V. sind 58.000 ungefähr im Supporters Club organisiert.
Du hast ein scheinbar fotografisches Gedächtnis. Wir haben nämlich gerade schon, weil Gato jetzt einen Tick zu spät kam, eine halbe Stunde schon über den HSV im Generellen gesprochen und hast ja wirklich jede Szene gefühlt der letzten 10 Jahre vor Augen, ne?
So schlimm ist es nicht. Aber also, die ich vor Augen habe, kann ich erzählen, dann wirkt das immer so.
Du warst in Mainz.
Ja, ich war in Mainz. Anderem,
und hast gesagt, Weißweinschorle getrunken, aber trotzdem natürlich einen Top-Blick aufs Spiel gehabt. Damit fangen wir gleich tagesaktuell an. Timo, sag mal, dein Fazit zur 2:3 Niederlage.
Es war hervorragendes Wetter. Die Sonne hat geschienen, 25 Grad, die Weißweinschorle hat geschmeckt.
Spielerisch?
Achso, spielerisch wollte ich auch noch was wissen. Ich finde, ich bin extrem...
Du hast ja gerade gesagt, eine der besseren Leistungen eigentlich.
Grundsätzlich ja, und das ist das, was mich am meisten ärgert. Ich glaube, wir haben uns einfach selbst geschlagen und das ist das, was mich eigentlich dann auch echt sauer macht. Das so unnötig, so absolut unnötig Punkte verschenkt. Mhm.
Das war auch der Tenor der Beteiligten. Wir hören mal so ein bisschen in die Stimmen von André Hahn, von Maggie Mavrai und Markus Gisdol bei Sky rein. Also hier fangen wir mit Gisdol an.
Ja, ich traue mich irgendwie schon gar nicht mehr zu sagen. Wir haben ja ein gutes Spiel gemacht, das haben Sie ja gesehen. Ja, aber es bringt einfach nichts, wenn wir die Konsequenz in den entscheidenden Situationen vermissen lassen. Dann nimmst du selbst nach so einer Leistung halt nichts mit. Wenn wir solche Leistungen bieten wie heute, dann ist es mal eine Basis. Aber diese Konsequenz, die ich gerade angesprochen habe davor, die gehört halt auch dazu, dass du dann auch vielleicht auch ein bisschen unsauber dann auch die Punkte einfährst.
Jungs, die Konsequenz in den entscheidenden Situationen, das ist eine Phrase, die man ganz oft von Trainern hört, die Mannschaften trainieren, die unten drin stecken. Kai, kannst du mal erklären, was das sein soll?
Ja, ich glaube, dass in solchen Spielen, also ein André Hahn, da fehlen dann 2% kurz vom Tor bei der entscheidenden Situation oder bei Matenia dann konsequent nicht die Leistung über 90 Minuten abgeliefert. Das sind dann so Punkte, da geht es dann gar nicht um das Gesamtkonzept und den Gesamtspielaufbau, sondern einfach nur um die Leistung der, ja, einfach nur um die grobe Leistung und die fehlt dann leider zum Teil.
Und die Konsequenz in den entscheidenden Situationen, wahrscheinlich nicht nur so ein Hahn, der dann die Latte trifft, sondern auch defensiv bei Standardsituationen gegen, sieht man bei Bayern immer, dass zum Beispiel so ein Müller dann vorher jeden Einzelnen nochmal anschreit und quasi die Sinne schärft und sagt, Alter, konzentriert euch, wir wollen jetzt hier nicht so ein dummes Gegentor kriegen. Sowas ist das dann auch, Gato, ne?
Ich denke, ja, ein Stück weit hat es sicherlich auch mit dem Flow irgendwie ein bisschen zu tun, ne? Also wenn du irgendwie gerade auf dem aufsteigenden Ast bist, dann gelingen dir halt ein paar Sachen und du machst die Kugel halt rein. Aber sicherlich ist das auch Sinne schärfen so ein bisschen, dass man sagt, also offensiv wie defensiv, dass man dann nochmal besonders aufpasst und vor allem auch mit aller Macht, mit 100.000% Willenskraft den Ball dann ins Netz buxieren möchte. Und vielleicht war das, was dann vielleicht auch mal bisschen gefehlt hat oder was Gisdol auch mit unsauber dann irgendwie gemeint hat, mal einen Ellbogen raus und Fuß rein und Tor.
Timo, was macht der HSV jetzt gerade anders als in der Rückrunde, wo gerade solche Spiele auf Augenhöhe dann eben 2-1 in den letzten 10 Minuten gewonnen wurden?
Ja, das ist vielleicht das etwas die fehlende Konsequenz. Ne? Also man kann es irgendwie Glück nennen, dass so ein Ball von Hahn dann vielleicht mal nicht an die Latte geht oder wie der Lupfer gegen Bremen oder so dann eben nicht gerade noch rausgekratzt wird, sondern einfach mal ins Tor fällt. Das ist vielleicht auf der einen Seite Glück, vielleicht auf der anderen Seite ist tatsächlich die fehlende Konsequenz. Also dieser letzte Wille und also ich fand auch in der Abwehr fehlte die Konsequenz halt komplett irgendwie. So. Und da fehlt mir dann halt auch so ein Mentalitätsmonster, ne, was du gerade sagst. Also jemand, der dann vor Standardsituationen die Leute nochmal anschreit und die Sinne schärft. Und das hat mir eben auch gefehlt. So. Also hätte man bei Sakai vielleicht mal machen können vom 1-0 irgendwie.
Der hat im Nachhinein nochmal die Sinne geschärft, aber da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Bei uns, eben gerade hast du gesagt, spielerisch, also von den Zahlen her, ist der HSV eigentlich sogar stärker als in der letzten Saison. Da gab es eine Weiterentwicklung, trotzdem stimmen die Ergebnisse nicht, aber was hat dich zu dem Schluss kommen lassen?
Ja, also es war ja, wie du gerade gesagt hast, so, dass wir, oder der HSV immer kritisiert wurde dafür, dass er schlecht ist und deswegen auch zu Recht verliert. Und in den letzten beiden Spielen gegen Bremen und Mainz waren wir wirklich besser. Mehr gelaufen, mehr Ballbesitz, höhere Passquote. Und trotzdem holst du aus diesen beiden Spielen nur einen Punkt. Also zwei Mannschaften, die wir spielerisch eigentlich im Griff hatten. Und ich habe dafür erstmal eigentlich keine Erklärung. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Aber unterm Strich sind es dann wohl diese zwei, drei Momente im Spiel. Wenn du den Ball auf dem Fuß hast, 3 Meter vom Tor oder halt statt ihn wegzufausten, die ins eigene Tor legst, das sind halt dann in solchen Situationen die zwei, drei Momente, die solche Spiele dann ausmachen, dass es dann halt nicht 0-0 oder 2-3 ausgeht, sondern für uns 2-1 oder 1-0 gegen Bremen. Und das muss halt wieder, also dieses Glück müssen wir halt wieder erzwingen.
Sagt auch André Hahn, der sich übrigens sehr oft äußert. Also ich mag ihn, aber ich finde, manchmal könnte er auch einfach mal wegbleiben.
Dass wir punkten müssen, wissen wir auch. Aber wir müssen einfach die Ruhe bewahren, wir müssen weiter hart arbeiten. Es bringt nichts, jetzt alles wild zu machen. Dann wird alles nur noch schlimmer. Deswegen müssen wir ruhig weiterarbeiten, vernünftig analysieren, daran arbeiten und das auf dem Platz umsetzen.
Dann nehme ich mal direkt Kai rein, der ja schon mal Gießtuhl rausgefordert hatte. hat er trotzdem recht mit also, ruhig bleiben, nicht wild werden, sonst wird alles nur noch schlimmer? Ja, du hast dich, das kam damals bei dir aus dem Affekt, ne?
Ich muss schon sagen, ich sehe da schon grobe Fehler bei den einzelnen Leuten, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so nach außen hin, auch wie Gießtuhl jetzt Matenia den Rücken stärkt, wie André Hahn sagt, Panik mache, bringt jetzt nichts, das ist alles vollkommen richtig und das bewundere ich auch, denn ich hätte mich da zum Teil nach solchen Spielen nicht unter Kontrolle, wird vielleicht mal mit dem Kopf da gegen die Presse hauen oder gegen irgendwie durchdrehen. Finde ich toll, wie solide Gießtuhl das dann auch runterkommentiert nach den Spielen, wie die Spieler wirklich auch nach außen verdeutlichen, lasst uns diese Ruhe bewahren, lasst uns konzentriert weiterarbeiten. Super, aber in Wirklichkeit sind da halt grobe Fehler da und die Punkte fehlen und ja, also ist schon zum Teil haarsträubend, was die Jungs da leisten dann, ne?
Timo, bist du trotzdem bei mir, dass du sagst, und auch bei Bones, dass das spielerisch eigentlich die Truppe jetzt sogar ein bisschen besser ist als letztes Jahr? Auch in der Platz 7 Rückrunde?
Ja, das Gefühl habe ich schon, dass spielerisch da einfach mehr Elemente da sind, die man im letzten Jahr nicht gesehen hat. Und das hat natürlich auch einen Grund. Also letztes Jahr standen wir mit dem Rücken zur Wand. Da kann man keinen Zauberfußball erwarten, sondern da muss man sich die Punkte erkämpfen. Jetzt versucht man wahrscheinlich einfach mal so ein bisschen aus dieser Kampfposition rauszugehen und so ein bisschen spielerische Elemente einzubauen, weil man eben noch ein bisschen den Rücken frei hatte, vor allem nach den beiden Auftaktsiegen. Ja, ich hoffe, dass dieser Weg dann schnell zum Erfolg führt, irgendwie, damit man das so weitermachen kann. Also wir wollen ja auch Fußball spielen.
Ist die Frage, ne? Muss man so ein bisschen die Balance schaffen, Gato, zwischen Kampf, man kann natürlich dann wieder sagen, okay, wir stellen uns jetzt wieder hinten rein, versuchen die Spiele dreckig zu gewinnen, aber dann entwickelst du dich natürlich auf Dauer auch nicht, ne?
Absolut, aber dafür habe ich eigentlich gehofft, wäre die Vorbereitung da, dass man sagen kann, okay, jetzt bereiten wir uns mal mit aller Ruhe, mit aller Konsequenz halt irgendwie Konsequenz vor auf die Hinrunde, auf die gesamte Saison, üben ein paar verschiedene Taktiken ein und alles genullt und man kann halt so loslegen, wie man möchte und steht nicht irgendwie nach 11 Spieltagen mit 2 Punkten da, sondern das war ja auch nicht gerade so jetzt, ne? nach 2 Spieltagen 6 Punkte war super und jetzt muss man mal gucken, wenn es halt nicht so gut läuft, dass man vielleicht wieder ein bisschen mehr ergebnisorientiert spielt. Also sollte man sowieso, glaube ich, generell machen beim HSV erstmal, aber ja.
Mergi Mavrai hat einen speziellen Gruß an dich, glaube ich. Ich glaube, er hat auch den Podcast. hier ist eine Antwort auf die Saisonprognose für den HSV und hinten raus, wie gesagt, er muss dich im Podcast gehört haben.
Ja, genauso wie wir es vorausgesehen haben oder wie wir es
wie wir während der Vorbereitung es angenommen haben. Also es ist klar, dass es bis zum Schluss ein großer und langer Kampf werden wird und dem müssen wir uns stellen. Und für alle die nach oben geschaut haben, willkommen in der Realität.
Autsch.
Bam.
Ja, wir hatten nach zwei Spieltagen schon ein bisschen Richtung, man mag es kaum mehr sagen, Richtung Europa geschielt. Aber
jeder, ich habe letzte Saison, als wir in Leipzig gewonnen haben, gesagt, wir sind auf Jahre hinweg unschlagbar.
Ja. So schnell ja, kann das dann gehen. Ja, also alle so ein bisschen resigniert. Das ist immer so schwierig, an so einem Montag zur Arbeit zu gehen, wenn der HSV dann auch noch so unglücklich verloren hat. Ist denn irgendwas möglich gegen Bayern jetzt, Timo?
Gegen Bayern haben wir nichts zu verlieren.
Und zu Hause auch nie ganz so schlecht ausgesehen.
Genau,
ne?
Das wollte ich gerade sagen. Zu Hause haben wir die letzten Spiele eigentlich immer ganz ordentlich ausgesehen. 1-0 knapp verloren in der 88. Minute, glaube ich, letztes Jahr. Und dann dazwischen, das Ergebnis habe ich vergessen, aber vor 3 Jahren war es 0-0. Ich glaube schon, dass da was gehen kann.
Martinez fällt bei Bayern auch aus. Der wird unter Heinkes jetzt nochmal ganz stark werden im defensiven Mittelfeld. Kai ist unser wahrscheinlich realistischster Einschätzer. Wird das was? Ist da was möglich?
Also ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass jetzt da was möglich ist. Allerdings muss ich sagen, heißt es nicht, dass der HSV da nicht die Saison weiter einen Schritt nach vorne machen kann. Also man wird sicherlich keine Punkte mitnehmen. Also bitte, das klingt als Realist jetzt mal, aber man kann zumindest die Defensive mal stärken. Man kann sich an das hohe Spielniveau des FC Bayern zumindest mal von der Spielgeschwindigkeit und so weiter anpassen, sodass man wirklich mit guten Voraussetzungen dann ins nächste Spiel geht. Trotz alledem, als Sportler in der Bundesliga musst du natürlich auf dem Niveau immer mit der Mentalität reingehen, dass du was probierst, aber dann bitte ohne allzu großes Risiko und lieber dann schon mit ein bisschen mehr Weitsicht.
Ich muss sagen, ich finde es enorm wichtig, dass wir keine Klatsche bekommen. Also ich denke so mit 3 Toren maximal irgendwie verlieren, aber sobald es irgendwie 4-0, 5-1, da
dann zerbricht was, ne?
Da kommen Erinnerungen hoch und denkt man, oh Gott, scheiße, jetzt auch noch, jetzt kriegen wir die Klatschen wieder und dann geht's ganz, ganz schnell in Abwärtsstrudel. Jetzt ist gerade noch so irgendwie viel, echt keine Tore geschossen, irgendwie keine Punkte geholt und aber jetzt zum Beispiel noch okay gespielt. Wenn wir jetzt noch eine Klatsche kriegen, dann ist irgendwie der ganz seichte Boden, den man noch hat, der ist dann auch durchbrochen und dann kann es ganz schnell wieder in eine Abwärtsspirale gehen.
Oder im Gegenteil. Also meistens haben wir nach den richtigen Klatschen danach auch immer wieder ganz gut ausgesehen, weil sie für uns ab und zu heilsam waren. Ich will aber auch keine Klatsche, die falsch verstehen.
Aber ich glaube, in dem Fall bin ich da wirklich bei Gato, weil die Mannschaft ja eigentlich sich auf einem stabilen Niveau bewegt und das jetzt so ein Ding wäre, was einen wirklich extrem rausbringt.
Ja, stimmt schon.
Also wenn ich mich das aussuchen könnte, lieber jetzt so weiterspielen, dann kommen die Siege automatisch. Davon bin ich tatsächlich auch überzeugt. Und das ist dann auch keine Durchhalteparole, sondern das irgendwann musst du ja dann wieder mal 1-0, 2-0 gewinnen oder so. Und jetzt so ein 0-7 zu Hause, das wäre schon hart.
Das wäre doch auch geil, wenn er nicht irgendwie offensiv raufgehen würde oder so. Ich meine, erster Coach, aber gegen Dortmund hat Dortmund ja selber gesagt, oder Bosch, der HSV war ein super Gegner, aber am Ende des Tages hat es halt nicht gereicht und ich glaube, gegen Bayern wird es da realistischerweise vorne und hinten nicht reichen und dann kriegst du irgendwie in der 5. Minute schon Konter oder die kombinieren sich einmal durch, also eher.
Hat Bayern noch Champions League direkt danach, dass sie vielleicht ein bisschen rotieren müssen?
Davor.
Diese Woche.
Ah, okay. Ja, gut. Das, ja.
Vielleicht und wichtiges Spiel auch, ne, für die.
Ja.
Also. Gut, aber im Zweikampf jetzt mit Dortmund, wo wieder alles enger zusammengerückt ist, werden die da super motiviert rangehen.
Das ist jetzt auch noch nicht der stärkste Gegner, den sie in der Champions League haben, ne? Ich glaube Celtic oder so. Also die haben zwar eine härtere Gangart als so ein typischer Bundesligist, aber sollten locker schlagbar sein für die Bayern.
Aber wie gesagt, das heißt ja nicht, dass das klingt jetzt alles so negativ und das wäre grausam, wenn ein Trainer das so seiner Mannschaft vermitteln würde, wie wir das jetzt gerade besprechen. Nur ist es ja auch jedem klar, dass man quasi trotzdem was Positives aus diesem Spiel mitnehmen kann. Ne? Man kann sagen, wir gegen spielstarke Gegner stehen wir defensiv gut, wir gehen hohes Tempo in unserem Spiel, wir pressen selbst ballsichere Mannschaften super gut. Man kann sich da optimal anpassen, versuchen seinen Stiefel weiterzuspielen, so konsequent die taktischen Maßnahmen wieder einzuhalten, wie man es bisher gemacht hat, was ja gerade schwer ist gegen den FC Bayern München. Und insofern muss da schon jeder Spieler trotzdem mit einem mega Bock rangehen an die Geschichte und heißt dann da im Volkspark aufzulaufen.
Lass uns mal nochmal, um zu gucken, was man gegen Bayern besser machen muss, auf Mainz zurückschauen. Gibt ja so einzelne Stellschrauben, da sind wir uns alle einig, auch einzelne Spieler, über die man nochmal reden muss, im positiven und negativen Sinne. Und Helm-Peter hat das in 2 Minuten ganz gut auf den Punkt gebracht.
Ja, Jungs und Mädchen, hier ist wieder Helm wieder. Ne? Meine Meinung ist ja wohl bei euch sehr gefragt. Ja, zum HSV muss ich schon sagen, also dieses Spiel darfst du ja nie verlieren. Also wer sonst Spiel verliert, der wird Probleme kriegen in der Bundesliga. Also da wurden ja Fehler gemacht, die man in der C-Jugend nicht macht. Ne? Bei der Ecke muss ein Pfosten besetzt werden, ne? So sehe ich das. Und dann der lange Bilder, der ist dann bekannt und berüchtigt für seine Kopfballstärke, der steht allein am Pfosten und deckt ihn ein. Sowas darf nicht sein, sowas geht auch nicht. Ja, zu unserem Christian Martin, ja, zu dem Mann habe ich natürlich auch ein gutes Verhältnis. Da werde ich mich auch mit Kritik noch zurückhalten. Wenn ein Torwart einen Fehler macht, ist das Ding drin. Aber so langsam ist das so, er darf sich nicht mehr viel erlauben, weil der Polle steht ja hinter ihm und der trainiert auch gut. Also, aber ich nehme an, er macht das ja richtig. Er kann ja gegen Bayern München nicht den Polle reinbringen und Christian zugucken lassen. Ja gut, und noch was, die ganze Situation beim HSV ist ja wieder sehr verfahren. Ob der Trainer schon in Frage gestellt wird, glaube ich nicht. Aber man hört ja so zwischen den Zeilen, was Herr Riebert ist ja nun auch nicht zufrieden und fordert natürlich 18 Punkte. Da glaubt er nicht einen Traum dran, nicht? Die kann er sich wieder schenken lassen vom Weihnachtsmann und dann Dampfer. Aber die holen doch keine 18 Punkte mehr mit der Truppe. Aber jetzt ist wieder alles an Bord und jetzt bin ich wieder optimistisch. Jetzt haben wir ja das leichteste Spiel vor der Brust gegen Bayern München, so sehe ich das. Ne? Also, da kannst du 4 kriegen, 5, 6, 7. Und da ist ja nicht das Geschrei groß. Aber du kannst ja auch wieder mal Glück haben und machst dann 1-1 oder 0-0. Dann ist hier wieder die Welt in Ordnung, Herr Volkswerk. So, das waren meine Worte so im Großen und Ganzen. Aber ihr wisst doch selber, einmal HSV, immer HSV. Ne? Also, da kann nur passieren, was will. Also ich wäre, wenn der liebe Gott das so will, wäre ich wieder alle Überlebende. Ob Trainer, Spieler, Vorstandsvorsitzende, den ganzen Club, ich werde sie überleben, wenn der liebe Gott das mit mir noch gut meint. Alles klar, ich wünsche euch alles Gute heute Abend. Ne? Haut rein im Podcast. Tschüssi, nur der HSV.
Haut rein, Herr Peter.
Martinia, netter Typ, sind wir uns alle einig, aber das ist ja nicht mehr wegzudiskutieren. Echt viele Fehler. Während Adler uns Spiele gewonnen hat in der Vergangenheit, verliert Martinia aktiv Spiele, ich habe irgendeine Statistik gelesen, 24 Weitschusstore in den letzten
16 oder so, 50 oder Spielen oder so, ich weiß irgendwie so.
Also eine absurde Anti-Weitschuss-Statistik und er strahlt so viel Unsicherheit aus, dass es jetzt ja sich wahrscheinlich dann auch wirklich überträgt auf die Abwehrspieler, die dann ja auch weniger Risiko gehen können, weil sie wissen, wenn wir einen Torschuss oder eine Chance zulassen, ist das Ding zu 50% drin.
Ich denke auch, er struggelt relativ krass. Also es überträgt sich nicht nur auf irgendwie die Abwehrspieler, sondern auch auf den Fernsehzuschauer und Stadionzuschauer. Und das ist ja auch irgendwie so bei so einer Stimmung im Heimspiel, wenn du da irgendwie einen Wackelkandidaten, sag ich mal, am Tor hast, dann ist auch irgendwie bei jedem Ball irgendwie geht so ein Raun und denkst so, ach du Scheiße. Und das bringt natürlich ihm auch jetzt kein Selbstvertrauen und ist super schwierig für ihn wieder rauszukommen. Ist auch echt die Frage, was macht man jetzt als Trainer gegen Bayern? Wechseln macht sicherlich keinen Sinn, so einen Paul Aspekt da reinzuholen. Die sauberste Lösung wäre sicherlich irgendwie in der Winterpause zu wechseln. Aber klar, wenn er jetzt nochmal gegen Bayern ein, zweimal patzt, dann muss man sich definitiv die Frage stellen, ob es nicht vielleicht doch sinnvoller wäre, jetzt mal einen Paul Aspekt reinzuschmeißen, der ja auch kein schlechtes Niveau hat.
Was ja natürlich gar keinen Sinn macht, da sind wir uns alle einig, dass Gisto ihn öffentlich kritisiert. Der sieht ja auch, er macht Fehler, muss ihn ja aber stark reden. Das ist ja die einzige Chance, die er hat, Timo.
Ja, sehe ich auch so. Also er muss natürlich ihm den Rücken stärken. Also das ist,
Trainer, er ja auch gut.
Genau, sehe ich auch so. Also ein Trainer muss generell seiner Mannschaft den Rücken stärken. Natürlich muss er Fehler ansprechen, die passieren. Aber er kann natürlich nicht sagen, dass wir ein Torwartproblem hätten. So, natürlich muss er sagen, wir vertrauen Martinia und der muss da jetzt durch diese kleine Krise.
Wenn der Wechsel kommt, dann wird er irgendwann einfach kommen, ohne dass das vorher diskutiert wird über den Trainer, bin ich mir auch sicher. Aber ich glaube, er ist kurz davor, ein, zwei Dinger guckt er sich noch an und wenn das so weitergeht, glaube ich, wechselt er. Jetzt sagt Helmpeter, Paul Aspekt trainiert gut, kann ich nicht beurteilen, habe ich jetzt nicht gesehen. Aber da muss ja auch irgendwas im Argen liegen, dass Gisdol öffentlich sagt, wie war das Zitat, Timo? Ich sehe nichts anderes aktuell, sagte, glaube ich.
Sowas
in angesprochen der auf eine Alternative zu Martinia. Das ist ja ein Schlag ins Gesicht.
Für Paul Aspekt jetzt, oder? Ja, ich glaube, das gehört weiterhin so ein bisschen zum Rückenstärken. Aber ich finde, man muss gar nicht so einen großen Hehl draus machen, wenn man Goalie wechselt. Also ich meine, im Handball ist das ja gang und gäbe.
Ja.
Und gerade wenn man zwei ebenbürtige Kandidaten wie der HSV auf der Bank hat und keine glasklare Nummer 1, dann finde ich, kann man das mal machen und muss dann das auch irgendwie der Öffentlichkeit so verkaufen, dass man sagt, okay, wir haben beide auf Augenhöhe und ich entscheide quasi mehr oder weniger jedem vor dem Spiel irgendwie, wer jetzt die Nummer 1 ist. Da muss man natürlich mal ein bisschen schauen, so wenn das dem einen weniger Selbstvertrauen gibt, dann ist es natürlich nicht so gut. Deswegen macht es vielleicht Sinn, am Anfang wirklich tatsächlich zu sagen, okay, Martin, du bist meine Nummer 1, komm mal was wolle, wenn er damit besser spielt. Aber jetzt so mit der Situation, wo er patzt, finde ich, dass man definitiv mal den Torwart wechseln kann und das auch völlig legitim ist und auch kein großer Aufschrei kommen dürfte.
Und Kai, glaubst du nicht auch, man tut Martin ja irgendwann auch keinen Gefallen mehr, wenn man ihn trotz der schlechten Leistungen aufstellt, weil der Druck, der wird ja immer größer, auch der Druck, den er sich selbst macht und diese Angst vor Fehlern, und dann befreit man ihn vielleicht auch vor diesem Selbstzweifel, sag ich jetzt mal.
Ja, ich glaube vor allen Dingen, er ist, wie du schon sagst, auch noch gar nicht so gefestigt, wie man denkt. Ich meine, letzte Saison hat er jetzt, war er auch nicht der Stammtorhüter über die ganze Saison und hat dann sozusagen auch von Gisdol, man hat es am Seitenrand gesehen, auch oft einen Rüffel bekommen, dass er die Abschläge schneller spielen soll. Er hat jetzt gegen Bremen auch Patzer gemacht, die nicht immer nur zu Toren geführt haben, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe da auch ein bisschen weiter mit Pollersbeck und Gisdol. Wenn Torhüter für 3,5 Millionen verpflichtet wird, dann wird er nicht als Nummer 2 verpflichtet. Und da muss irgendwas, da hat der Vorstand wieder, oder da haben Leute wahrscheinlich sich, ohne abzusprechen, so interpretiere ich das jetzt, ohne sich mit Gisdol abzusprechen, den Torhüter verpflichtet. Denn anders kann ich mir nicht erklären, dass der jetzt nicht auf den gebaut wird. Denn normalerweise spricht man sich als Spieler vorher mit dem Trainer ganz klar ab und wechselt dann auch nur hierher, wenn man gute Chancen hat zu spielen. Ich denke nicht, dass Pollersbeck mit der Aussicht hier hingewechselt ist, um ewig die Nummer 2 zu sein. Und wenn dann die Nummer 1 patzt, was soll denn noch passieren, damit er spielt? Und wenn dann Gisdol sowas sagt, dann kann da schon wieder irgendwas nicht gestimmt haben. Ich habe es jetzt auch gehört von einigen Reportern, die haben gesagt, die Linie zwischen dem Gisdol badet sozusagen jetzt die fehlende Kaderzusammenstellung oder die nicht passende Kaderzusammenstellung aus. Deswegen ist auch ein Trainerwechsel wahrscheinlich sinnlos. Der nächste Trainer müsste das auch nur wieder ausbaden, dieses Übergangsjahr. Aber das geht schon ein bisschen auf die Nerven, dass wir da jetzt wieder so ein Problem haben. Ich würde ganz klar auf Pollersbeck setzen.
Ja, also ich sage auch, gegen Bayern gibt man Martin ja die Chance auf ein eventuelles Jahrhundertspiel, dass das so ein bisschen der Befreiungsschlag sein kann. Und ansonsten, Timo, ich weiß nicht, wie du es siehst.
Ja, du hast ja gegen Bayern nichts zu verlieren, wenn du Martin ja drin lässt. Also ja, wenn du Pollersbeck gegen Bayern schon reinhaust und der kriegt da die Bude voll.
Kannst du zwei verlieren.
Dann hast du zwei Verlierer auf der Linie im Tor. Aber wenn du Martin ja drin lässt, dann gibst du ihm nochmal eine Chance, sich zu rehabilitieren. Und dann wäre es auch gut. Und dann kann man die sauberste Lösung machen, nämlich im Winter wechseln, wenn die Leistungen eher so unterdurchschnittlich bleiben. Aber mich hat es tatsächlich auch schon im Sommer gewundert, dass man da auf Martin ja gesetzt hat. Wenn man einen Nachwuchskeeper, einen guten Nachwuchskeeper aus der zweiten Liga holt für 3,5 Millionen,
der als Europameister kommt,
dann muss man, genau, aber das ist ja erst nachher geworden. Dann, man holt ihn erst für 3,5 Millionen, dann wird er Europameister und wird in den Medien wochenlang gefeiert. Also der hat ja nicht nur ein sportliches Potenzial ohne Ende in dem Moment, sondern wenn man den von Anfang an reingesetzt hätte und der spielt der braucht nur eine solide Saison spielen, hat er seinen Marktwert verfünffacht.
Ja.
Der muss schon eine außerordentliche Saison spielen, damit er in die Richtung kommt. Ne? Also glaube ich, also nicht nur das sportliche Potenzial, weil er ein moderner Keeper ist aus dieser typischen Ehrmann-Fußball-Torwart-Schule,
wo die ganzen schmierigen Keeper herkommen, die aber alle was können.
Ist ja egal, ob er schmierig ist oder nicht, aber er kann was. Ne? Und dazu noch ein sympathisches Auftreten nach außen. Also da passt irgendwie gefühlt das Gesamtpaket. Klar, er hat auch bei der Europameisterschaft auch gepatzt im ersten Spiel, aber man hat auch gesehen, dass er sich danach wieder gesteigert hat und dass er danach besser wurde. Und das sehe ich im Moment bei Martinia leider nicht.
Also Martinia, muss man sagen, eine 6. Genau wie Sakai auf der linken Seite. Auch eine Nichtleistung. Da scheint auch irgendwas momentan gar nicht zu stimmen bei Gotoko. Sakai, die linke Seite, war total anfällig im Gegensatz zu unserem Dennis Diekmeyer, der das Ding rechts komplett dicht gemacht hat. Sakai spielt erstens schlecht und leistet sich dann auch noch einen Komplettausrutscher und kritisiert Ito auf eine Weise, wie man das von einem Kapitän nicht akzeptieren kann. Wie seht ihr das? Er sagt, kann man ja nochmal für alle, die das nicht mitgekriegt haben, er sagt, das ist kein Bundesliga-Niveau, dass Ito jetzt schon zum zweiten Mal nach 55 Minuten ausgewechselt wird. Unabhängig davon, dass Ito einer der Besten war, ist das doch
vor allem,
als Kapitän, das ist unglaublich.
Vor allen Dingen nach so einem Spiel, also einer Nichtleistung sozusagen von Sakai, ist es echt so, da ist es irgendwie so unverständlich. Also da kannst du als Kapitän, kannst du erstens keinen Jugendspieler, kein Eingewächs vom HSV so scharf kritisieren. Dann finde ich es auch noch fragwürdig, weil er tatsächlich deutlich besser oder einer mit der besseren Spieler war, irgendwie auf HSV-Seite. und dann ja, wie gesagt, nach so einer 5 oder 6 Minusleistung von Sakai dann auf andere Spiele loszugehen, da muss man erstmal die Gründe bei sich selber suchen, ganz ruhig bleiben. Also wenn er irgendwie so eine 1 plus gewesen wäre, dann kann er mal einen Rundumschlag machen. Mhm. Aber so, nee, danke.
Geht's nicht. Bones?
Ja, das ist einfach Kapitän, gut und schön, das kann er in der Kabine vielleicht so sagen, aber für jemanden, der am Samstag die wenigsten Zweikämpfe gewonnen hat mit 30%, seinen direkten Gegenspieler auf rechts nicht überhaupt nicht im Griff hat über 90 Minuten, öffentlich ein Teammitglied anzuzählen, das ist für mich unter aller Kanone und das gehört in die Kabine, aber nicht in die Öffentlichkeit und gerade so ein junger Spieler wie Ito, der auf jeden Fall noch lernfähig ist. Also das würde mich mal freuen, wenn die Hälfte der Mannschaft solche Überraschungseffekte im Spielaufbau einbauen würde, wie Ito es in 55 Minuten macht, dann würden wir in meinen Augen das ein oder andere Tor mal mehr geschossen haben und nicht so eine Schlafveranstaltung da irgendwie mir angucken müssen. Und ich finde, Ito ist auf jeden Fall, bringt auf jeden Fall einen frischen Effekt rein und treibt das Team auch nach vorne und wir kommen auch endlich mal an die gefährlichen Zonen, wenn er mitspielt.
Eine Sache muss man sagen noch, also die Aussage an sich, ne? Also, dass er nicht Bundesliga-tauglich ist,
fitnesstechnisch. Das hat er nicht gesagt. Er hat, glaube ich, gesagt, das ist nicht Bundesliga-tauglich, ja, da nach 55 Minuten mit Krämpfen raus zu müssen.
Also, ja, genau, die Tatsache fitnessmäßig stimmt ja auch, ne? Also, das ist ja einfach, also, wenn du noch 55 Minuten irgendwie raus musst, und irgendwie vor allen Dingen mehrfach, also jetzt zum zweiten Mal, dann ist das auch so. Aber wenn du halt in den 55 Minuten deutlich besser bist als man selber oder viele andere Spieler über 90 Minuten, dann würde ich sagen, trotzdem schlage ich ein, nehme ich den Deal.
Ito auf jeden Fall wieder hat seine Top-Leistung bestätigt, wo wir auch skeptisch waren. Zu Hause, erstes Spiel, da kann das mal laufen. Aber dann auch in Mainz unter schwierigen Voraussetzungen nochmal so erfrischend gespielt. Super, wer waren für dich noch positive Mainz-Erscheinungen, Timo?
Es ist nicht so einfach, da jetzt welche zu finden.
Also ich schmeiß mal ein paar Namen rein. Jung sagt zum Beispiel Gisdol, seit Wochen einer, oder er sagt sogar seit Wochen der beständigste und beste Spieler bei uns.
Ja, dazu kann dazu kann ich relativ wenig sagen, weil ich habe ihn zum Beispiel nicht so richtig gut gesehen in Mainz. Mag an der Weißweinschorle gelegen haben, aber das war, also ich fand irgendwie auch bei dem, also beim 1-0 ein kollektives Abwehrversagen, wozu auch Jung gehört, dazu gehören eigentlich alle. Das fing an mit Sakai, Mavrai geht da nicht hin, Jung steht da wie Falschgeld und ein Matenia hat irgendwie nur einen halb so langen Arm wie ein anderer Bundesliga-Torhüter. Mhm. Also den kann man nochmal im Pfosten, also und von daher kann ich das irgendwie, fällt mir schwer, da irgendwie jetzt Jung herauszuheben als Superspieler.
Dann versuche ich es nochmal.
Ich finde es ganz gut, dass ein Wallace hier mal wieder ein Tor geschossen hat. Freut mich irgendwie für ihn. Ja. Deswegen hebt er sich schon mal für mich ein bisschen ab. Und ein Hahn ist für mich einer, der tatsächlich irgendwie fast an allen gefährlichen Aktionen beteiligt war.
Den wollte ich dir auch nämlich gerade noch vorschlagen. Hahn, klar ist er jetzt so ein bisschen in Anführungsstrichen der Buhmann. Auch oft wurde gesagt, so Hahn muss den machen, auch von Spielern, was ich auch wieder nicht so gut fand. Aber er ist ja der Einzige, der diese Chancen sich überhaupt erarbeitet. Und ohne den hätten wir null Gefährlichkeit. Der reibt sich auf. Ich finde, Hahn ist im Moment absolut unverzichtbar.
Also, das stimmt. Und ich fand aber auch gegen Mainz, ein Wutt hatte wieder 2-3 ganz gute Aktionen. Also wo er auch wieder Torgefahr ausgestrahlt hat. Und das freut mich auch ein bisschen für den Burschen, weil den mache ich eigentlich unheimlich gern. Und mich ärgert das so ein bisschen, persönlich vielleicht, weil ich ihn so gern mache, dass er einfach nicht mehr in diese Situation kommt im Moment, wo er die Torgefahr ausstrahlt.
Ja, vor allen Dingen bei Wood habe ich mich geärgert, dass er den Elfmeter nicht geschossen hat. Denn ich glaube, für so einen Stürmer extrem wichtig.
Der war ausgewechselt.
Ja, davor schon.
Der war schon vom Platz.
Achso, da müssen wir es rausschneiden.
Wie war es? Bin ich zu faul zu, es bleibt drin, Kai.
Ich finde ja, dass den Elfmeter auch ein Chiplock mal hätte schießen können. Also vielleicht hätte das dem Burschen, also wenn er ihn reinschießt, auch was gebracht. Und beim 3-1, ob er ihn nun reinschießt oder nicht in der 94. Minute, hätte dem HSV jetzt keinen großen Abbruch mehr getan. Und da hätte man so einen Burschen auch aufbauen können.
Also ich persönlich wäre dafür gewesen, dass Diekmeier das Ding gemacht hätte.
Da bin ich auch bei dir.
Das wäre gut. Dann wären wir alle dafür. Dann nach 190 Spielen zum ersten Mal zu knipsen. Aber
das ist jetzt die neue Entscheidungsfindung. Wem gönnt man es am meisten,
wenn ja man hoffnungslos im Rückstand liegt? Nee, man muss aber auch sagen, zu Wood noch mal ganz kurz. Ich mag dieses Sprichwort zwar nicht, aber am Ende des Tages wird ein Stürmer an seinen Toren gemessen und du musst die ein, zwei Chancen, die du gerade beim HSV nicht immer hast, die musst du dann auch machen. Also da musst du Glück haben, aber auch die Dinge müssen dann drin sein. Denn am Ende des Tages hilft für einen Stürmer nur die Torquote und er hat 2 aus 11 Spielen jetzt.
Sind wir uns einig? Also der HSV muss wieder diese Effektivität, diese Gierigkeit zurückkriegen, die wir in der Rückserie hatten, wo in engen Spielen im Zweifel der HSV da mit einem Torunterschied gewonnen hat, meistens auch durch späte Tore erzwungen, sagt man immer gerne. Das kommt dann automatisch zurück, Kai. Du lehnst dich nochmal so vor. Hast du noch, du guckst so ein bisschen.
Ja, ich freue mich übrigens, dass ich wollte nochmal positiv erwähnen, dass ein Spieler vom HSV, der jetzt nicht mitgespielt hat, aber Fiete Arp, also der trifft und trifft und trifft.
Wollte ich gerade, lass mich doch jetzt mal die Überleitung kurz machen.
Okay.
Also wir sind uns alle darauf einig, wir müssen effektiver werden, aber jetzt können wir mal über positive Sachen sprechen. Einmal die U21, die schon wieder souverän gewinnt. Der gegnerische Trainer sagt, Trainer von Hansa sagt, der HSV hat eine erdrückende Spielanlage. Alle sagen, hast du überhaupt keine Chance. Mittlerweile sind es 7 Punkte Vorsprung. Luca Waldschmidt hat 75 Minuten gespielt, auch gut gespielt. Jatta muss wohl wieder überragend gewesen sein. Auf dem Niveau
2 Tore, ne?
Scheint er nicht zu stoppen zu sein. Fragt man sich immer noch, warum ist er so weit weg vom Bundesliga-Kader? Bei uns, sag mal kurz, ganz kurz.
Ich glaube, er ist in so einer gefährlichen Zwischensphäre. Also zu gut für die U21, aber auch zu schlecht für die Bundesliga. Und ich glaube, es ist ein ganz gefährliches Niveau. Also wir haben ja selber gesehen, wenn er in der Liga gespielt hat, das war teilweise grauenhaft. Aber in U21 trifft er ja.
Aber ich wollte sagen, vorsichtig, nicht, dass so ein Zweitliga-Club irgendwann ihn für 1,5 Millionen holt.
Und dann geht er durch die Decke.
Und dann geht es völlig ab.
Ja, aber das habe ich tatsächlich auch auf Rückfahrt von Mainz gesagt, dass eigentlich so ein Jatta, dem würde mal ein Ausleihgeschäft in die zweite Liga gar nicht so schlecht tun. Also, weil genau das ist das, was ich meine. Das ist für die U21, da knipst er wie verrückt und spielt einen guten Ball in der Bundesliga. War es tatsächlich, also ich fand es auch ansatzweise grauenhaft. Und deswegen würde ich den eigentlich gerne mal in der zweiten Liga sehen. Den kannst du gut mal vielleicht ein halbes Jahr verleihen jetzt im Winter oder so, dass er da so ein bisschen mehr an das Spielniveau rankommt und da ein paar Spielminuten kriegt, das wird ihm helfen.
Absolut, finde ich super.
U21 auf dem Vormarsch, geht Richtung dritte Liga und es wurde jetzt auch von vielen Seiten so bescheinigt, wahrscheinlich würden sie diesen Aufstieg dann auch machen und in der dritten Liga den Nachwuchs dann noch auf höherem Niveau ausbilden können, was ja super klingt. Ich weiß gar nicht, was dagegen spricht, wahrscheinlich ein bisschen teurer, aber hast logischerweise längere Reisen.
Doppeltes Budget, glaube ich, was du brauchst am Ende.
1,5 Millionen irgendwie. Allein schon Etat, ja, ich weiß nicht. Ja,
3 Millionen statt 1,5 Millionen.
Für Santos haben wir 7,5 Millionen bezahlt. Ja, ja. Dann kann man auch der Nachwuchsmannschaft.
Ja, Lasogga verkaufen, wenn er noch ein paar Mal schießt, dann kannst du 4 Jahre dritte Liga spielen.
U21 Top. Und jetzt, Kai, jetzt kommt dein Moment. U17 heute, also heute ist Montag. Ich habe es auch geguckt. Das Achtelfinale war es gegen Kolumbien. 4-0 gewonnen. Kai, schwärm nochmal.
Ja, also er trifft ja nicht nur, sondern er führt die Mannschaft auch an, ne? Und man muss sich mal vorstellen, was gerade in ganz Europa bei allen Topclubs in den Notizbüchern der Scouting-Abteilung los ist. Da steht ein Name, Fiete Arp. Ja. Für die Bilanz auch unfassbar. Also da sind viele Millionen Wertsteigerungen jetzt. Man hat es vorhin schon gesagt, dass auch bei Ito wird jetzt eine krasse Wertsteigerung sein. Also es bringt schon Spaß, sowohl finanziell als auch sportlich, dass da jetzt was ankommt. Ich glaube auch mit Kostic jetzt. Es kommen jetzt so alle von allen Seiten wieder zurück, hoffentlich dann in Trainingskader oder in die erste Mannschaft im Fall von Kostic. Und ich hätte gern eine Woche später gegen Mainz gespielt. Dann wäre es, glaube ich, noch geiler gewesen.
Ich muss sagen, bei der U17 ist mir aufgefallen, da wird echt noch ein relativ schlechter Ball gespielt. Ich weiß nicht, wie es euch ging, wenn man sich das so anguckt. Und Arp sticht da wahnsinnig hervor. Der ist so gefühlt 5 Jahre weiter spielerisch vom Abschluss, von der Übersicht, auch wie er sich so gibt auf dem Platz. Timo?
Also ich habe neulich mal U17 reingeschaltet, habe dieses Spiel gegen Iran, glaube ich, die erste Halbzeit gesehen.
0-4?
Ja, ich habe nur die erste Halbzeit gesehen, da stand es glaube ich noch 0-1 und das hätte aber schon 4-0 stehen müssen. Und also in dem Spiel hätte, wenn Arp für den Iran gespielt hätte, er sich in einer Halbzeit zum WM-Torschützenkönig gemacht, glaube ich. das war unterirdisch, was die deutsche Abwehr da geleistet hat. Und seitdem gucke ich nicht mehr und jetzt gewinnen sie ja wieder. Das ist ja schon mal vielleicht ein Vorteil.
Wir hatten da noch in unserer WhatsApp-Gruppe eine ganz interessante Diskussion, dass das ja alles abgekartet sein muss, weil die Nationen, wo man das teilweise schwieriger nachvollziehen kann, wann die geboren wurden, Gambia oder so, hatte glaube ich
Nigeria oder wie sowas, ne?
Nee, Nigeria ist ja gar nicht dabei, weil die durch die Handgelenksuntersuchung gefallen sind. Aber ich glaube, Gambia oder sowas hatte von 18 Spielern 6, die am 1. Januar 2000 geboren waren. Ja. Das war ein Wahnsinnszufall, muss man sagen.
Naja, aber das, ich weiß ja nicht, wie das in Gambia ist, aber ich kenne das aus anderen Ländern aus dem Mittleren Osten, dass sie ja keinen Geburtstag an sich feiern und haben. Und da dann tatsächlich, wenn die irgendwann im Jahr geboren werden, wird immer nur 1.1. des Jahres eingetragen. So.
Wie lange dauert das aus deiner Sicht noch, bis ein Fiete Arp eine Größe wird beim HSV?
Es ist ja gerade ein relativ heißes Eisen. Ich weiß nicht, wie groß der Sprung zwischen von der U17 bis zur Bundesliga ist. Und ich bin da halt ein bisschen skeptisch und wäre halt froh.
Riesig.
Ja, eben. Und wäre halt froh, wenn man den Burschen jetzt nicht verheizt, sondern wenn dann vielleicht nach der WM, wenn er wirklich diese Leistung bestätigt, einfach mal auch in der U21 mal
zum Zug kommen lassen wird als ersten Schritt. So, und darüber dann an die Bundesliga führt, bevor man ihn jetzt von der U17 oder ich glaube, er spielt ja schon ab und zu U19, darüber jetzt direkt in die Bundesliga, weil ich befürchte, dass der Schritt zu groß ist. Mal ein paar Kurzeinsätze, okay, aber wenn man in manchen Social-Media-Kanälen guckt, wo ihn viele schon als den neuen Heilsbringer diese Saison noch sehen, da bin ich ein bisschen vorsichtig.
Ja, Timo, sportlich würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Man merkt, du hast echt auch viel Ahnung und kannst das super rüberbringen. Jetzt sprechen wir nochmal über deine Kernkompetenz beim HSV. Was sind im Moment so Baustellen aus deiner Sicht in der Fanszene des HSV?
Also ich glaube, dass wir jetzt damals nach der Ausgliederung sich die große Ultragruppe Chosen Few zurückgezogen hat, hatten wir so ein bisschen Stimmungsvakuum.
Genau.
Ich glaube aber, dass da Poptown ganz gut in die Sache reingewachsen ist und jetzt mit der nächstgrößeren Gruppe Castaways, die ja sich aus ehemaligen CFH-Mitgliedern zusammensetzen, haben wir da, glaube ich, am A-Rang wieder ganz gute Stimmung. Also ich sitze im B-Rang, habe da meine Dauerkarte und finde eigentlich die Stimmung im Volkspark ganz gut und auswärts ist sie meistens überragend. Also
was ist so, das ist mir immer aufgefallen, man hat unten bei den Stehplätzen die lautesten Leute vermeintlich und dann oben im C-Rang nochmal. Gibt es da eine Möglichkeit, das wieder zu vereinen, dass die Fangruppen sich annähern und da zusammen anpeitschen? Ich glaube, das würde der ganzen Geschichte nochmal gut tun, oder?
Ja, schwer zu sagen. Also das ist, glaube ich, auch nicht unsere Kernkompetenz, da irgendwie einzuschreiten, sondern das muss ich auf der Tribüne finden.
Ja.
Für mich ist wichtig als Fan und als Supporter, dass wir da oben immer noch Stehplätze anbieten können, weil ich es für wichtig halte, dass wir bezahlbare Eintrittskarten und bezahlbare Plätze im Stadion haben. Und ich finde es eigentlich ganz gut, dass die Idee, den Support wieder auf den A-Rang zu konzentrieren, durch die Lautsprecheranlage schwappt er ja auf den B-Rang und auf den C-Rang wieder mit über. Und dass man da oben in der Ecke eigentlich so ein bisschen, ja, da sind auch Leute, die supporten, das ist auch gut, die machen mit und das passt auch, aber dass man da eben auch einen Platz hat, wo auch mal Fadi mit seinem Sohn im Stehplatzbereich gehen kann.
Und wie läuft das denn ab? Also wir sind ja auch Nordtribüne und da gibt es ja diesen Vorsänger, also Capo sozusagen, der durch das Mikrofon was ansagt. Wer ist das immer? Also wird das vorher bestimmt oder ist das aus Tradition oder wer Lust hat? Oder ist es halt dann von der angebenden, also von jetzt irgendwie Poptown oder sowas, weil die da gerade die Vormachtstellung haben?
Ja, genau. Das ist also jetzt einer von Poptown, ja. Und weil die jetzt im Moment die führende Ultragruppe sind.
Und das hat sich so herauskristallisiert oder...
Ja.
Haben sie vom Stadion im Park getroffen und einmal kurz geklärt, wer hier
die Ultras sind? Das glaube ich nicht. Also so ein Verhältnis haben wir zum Glück in Hamburg nicht, dass sich da die Ultragruppen bekriegen. Die sind ja auch eigentlich alle zusammen organisiert unter dem Nordtribüne e.V., die Ultragruppen. Und die haben eigentlich ein ganz gutes Verhältnis untereinander, so wie ich das einschätzen kann. Und da ist die Rollenverteilung im Moment relativ klar. Castaways gibt es erst seit letztem Jahr, Poptown gibt es halt seit 20 Jahren. Und die sind dann in die Rolle der CFA geschlüpft quasi, in Anführungsstrichen. Also haben dann quasi den Part übernommen und haben den Capo gestellt. Und da muss sich dann jemand wie Castaways im Moment, und das machen sie, glaube ich, auch ganz gerne, erstmal hinten anstellen. Also.
Wie sieht dann sozusagen dein, in Anführungsstrichen, Arbeitsalltag aus? Das wird ja ehrenamtlich sein, gehe ich von aus. Das
ist ehrenamtlich, ja.
Feierabend. Was bedeutet das für dich? Also wie sieht das aus konkret?
Konkret sieht es aus, dass wir haben einmal in die Woche eine Sitzung, wo wir uns treffen und die üblichen Themen besprechen, die wir so haben. Also,
was sind das für Themen?
Das sind ganz unterschiedliche Themen. Also wir sind in verschiedenen Gremien vertreten, also oder in verschiedenen Arbeitsgruppen, würde ich mal sagen. Also es gibt da unter anderem den SAF, das ist der Ständige Arbeitskreis Fan-Dialog, der vom Vorstand des HSV immer einberufen wird und wo dann aktuelle Fan-Themen besprochen werden. Ich bin noch zusätzlich in einem Arbeitskreis, der nennt sich Netz-E. Also das ist Netzwerk Erinnerungsarbeit, wo so ein bisschen auch der Fußball im Nationalsozialismus thematisiert wird. Wir haben jetzt aktuell, ganz brandaktuell, die Themen natürlich 130 Jahre HSV gehabt. Da haben wir einen Merchandise-Artikel rausgebracht, einen neuen Schal, 130 Jahre HSV, ein T-Shirt und so weiter. Wir arbeiten gerade auf unser Jubiläum hin, 25 Jahre Supporters Club, nächstes Jahr im März. Da steht auch noch ein bisschen Arbeit an, was man machen kann. Und jetzt ganz brandaktuell ist nächste Woche vom Bayern-Spiel unsere Abteilungsversammlung. Und da entscheidet sich dann auch, ob ich weitermachen darf oder nicht.
Stellt sich zur Wahl.
Ja, ich stelle mich wieder zur Wahl, ja.
Stellen sich dann noch andere zur Wahl?
Die bisherige Abteilungsleitung stellt sich zur Wahl. Es gibt noch einen weiteren Kandidaten, aber ich habe jetzt in dem Sinne eigentlich keinen Gegenkandidaten, was mich gerade so ein bisschen beruhigt.
Und wie ist denn da konkret euer Mitspracherecht vom Supporters Club? Also man hört ja oder hat ja mal früher gehört, so super mächtig, oder ist es jetzt nach der Ausgliederung irgendwie anders und was darf aktiv, inaktiv irgendwie so mitgesprochen werden?
Ja, also wir sind ja eine EV-Abteilung.
Mhm.
Also das darf man dabei immer nicht vergessen, aber wir sehen uns der Supporters Club, wir sehen uns eigentlich so als Schnittstelle zwischen e.V. und AG. Also man darf, der e.V. ist halt ein sporttreibender Verein. Wir sind aber, rekrutieren uns ja eigentlich fast ausschließlich aus Fußballfans und nicht aus Fans der Golfabteilung oder so. Ne? Also, sondern deswegen sehen wir uns dann schon irgendwo so als Schnittstelle zwischen Fußball AG und HSV e.V. Und ja, im Bereich dieses ständigen Arbeitskreises Fan-Dialog haben wir natürlich die Möglichkeit, unsere Meinung zu sagen. Wir haben auch in unregelmäßigen Abständen mal selber Treffen im Vorstand. Mit der Fanbetreuung haben wir eine Vereinbarung getroffen, dass wir eine Zusammenarbeit haben. Also man muss dazu sagen, vor der Ausgliederung war die Fanbetreuung ein Teil des Supporters Clubs. Die ist nach der Ausgliederung mit in die Fußball AG gewandert, weil das Lizenzauflage war. Aber mit denen haben wir eine Zusammenarbeit. So dass natürlich diese Macht oder so, wie du es eben ausgedrückt hast, die der Supporters Club früher hatte, dadurch, dass er auch Aufsichtsratsmitglieder zur Wahl gestellt hat und auf Mitgliederversammlung eben mit einer großen Stimmgewalt eben auch Einfluss nehmen konnte auf das Vereinsleben inklusive Profifußball. Das ist natürlich mit der Ausgliederung schon deutlich schwächer geworden.
Und würdest du sagen, das ist sinnvoll? Also warst du für die Ausgliederung, gegen die Ausgliederung?
Ich war tatsächlich einer, der bis zum Ende unentschlossen war.
Ja.
Ich glaube aber, dass der HSV von der Struktur her sich in den letzten 3 Jahren ziemlich gut entwickelt hat. Also Frank Wettstein macht da, glaube ich, einen ganz ausgezeichneten Job, was die Finanzen angeht. Auch die Bereinigung der Unternehmensstruktur mit diesen ganzen Untergesellschaften, die es da gab, einfach mal ein bisschen kompakter dargestellt. Ja. So jetzt, das ist, glaube ich, alles ein bisschen einfacher geworden und ein bisschen vernünftiger. Ich glaube, dass auf allen Ebenen professionell gearbeitet wird beim HSV.
Bernhard Peters haben wir letzte Folge auch nochmal explizit gelobt, der jetzt auch so ein bisschen die Früchte seiner Arbeit erntet.
Die letzte Folge war ja nur 19 Sekunden lang oder so, die ich von euch gelesen habe.
Das haben wir dann gesagt, aber es wurde nicht ausgestrahlt.
Nein, ja, richtig. Aber das sehe ich auch so. Über Bernhard Peters macht man sagen, was man will. Ich habe ihn einmal im Zuge des Leitbildprozesses kennengelernt und also ein bisschen gemischte Gefühle, aber ich glaube, von der Fachkompetenz kann man ihm da nicht viel vorwerfen. Zumal man jetzt sieht, dass irgendwie unsere U16 gewinnt, unsere U17 gewinnt, die U19 gewinnt, die U21 ist verjüngt, also es ist eigentlich eine U23, haben sie auf die U21 verjüngt, spielt trotzdem oben mit in der Liga. Es kommen ein paar Talente hoch, also es gibt so 4, 5 Spieler in der Jugend, wo man sagt, die können den Durchbruch schaffen. Ich weiß nicht, ob wir es zuletzt hatten.
Habe ich neulich mal überlegt, muss man die Beiersdorfer im Nachhinein nochmal sagen, dass er auch gerade was so die Umstrukturierung anging, doch ein bisschen was richtig gemacht hat?
Aus meiner Sicht absolut. Also für mich waren auch fast alle Transfers im Vorwege nachvollziehbar. Didi hat dafür viel Geld bekommen, dass die dann auch im Nachhinein noch nachvollziehbar bleiben. Ja. Und deswegen ist er der Experte, weil sie auch im Nachhinein, also weil er die so einschätzen muss, dass sie auch da später noch gut sind, fand ich für ihn persönlich sehr schade, weil ich ihn sehr schätze und sehr mag.
Eigentlich spricht vieles für eine gute Entwicklung, aber irgendwie müssen wir jetzt die aktuelle Mannschaft noch auf Kurs bringen. Du musst
nur in der ersten Liga bleiben.
Genau, das ist tatsächlich genau das Ding. Du musst die nächsten 2 Jahre irgendwie überstehen und dann...
Aber das sagen wir auch schon seit 5 Jahren.
Ja, aber diesmal haben wir ja konkrete Anhaltspunkte.
Ne, ich glaube auch, wir haben jetzt auch, was ich auch sowieso gut finde, mit Bruchhagen haben wir auch
einen... Sie wollte ja eigentlich Tschüss sagen, oder hast du noch was?
Vorstandsvorsitz, kannst du uns rausschneiden, wenn es dir nicht gefällt, aber mit Bruchhagen haben wir auch jemanden jetzt an der Spitze, der dafür bekannt ist, gerade, dass er nicht die Leute nach Medienschelte in einer Reihe rausschmeißt, sondern auch, glaube ich, in 12 Jahren, 13 Jahren Frankfurt nur 3 Trainer verschlissen hatte und alle aber auch nur nach Ablauf der Vertragslaufzeit, also ohne vorherige Kündigung. Und ich glaube, die Ruhe auf dem Trainerposten bis hoch zur Etage des Vorstandsvorsitzenden tut dem Verein mal ganz gut. Und wie gesagt, das ist ein Übergangsjahr, bin ich nach wie vor der festen Meinung. Und wenn die Jungs dann hochkommen, dann werden wir eine rosige Zukunft haben.
Sehr gut, Bruns. Jetzt mach auch die Verabschiedung noch direkt.
Ja, also.
Hau mal raus.
Diesmal ist die Folge komplett drauf und macht euch die Woche nochmal heiß. 18.30 Uhr, Samstagabend, HSV Bayern München. Wie immer 1-0 Heimsieg. Das wird der entscheidende Auftakt gegen den Abstieg. Und Timo, du hast noch eine Wortmeldung?
Ich würde ganz gerne noch eine Sache sagen.
Ja.
Nämlich ist, wo du 18.30 Uhr sagst, ob 13 Uhr ist am Samstag im Volksparkstadion, im Pressekonferenzraum, die Abteilungsversammlung der Supporters und fördernden Mitglieder, wo ich wieder zur Wahl stehe. Und ich würde mich sehr freuen, wenn da zahlreiche Leute kommen, die Supporters-Mitglied sind. Ist aber auch öffentlich. Ihr dürft dann immer noch kommen, aber leider nicht abstimmen.
Timo, schön, dass du da warst. War eine echte Bereicherung und wirklich ganz ernst gemeint, nicht nur eine Floskel. Gerne wieder, wenn du mal Zeit und Bock hast, komm vorbei. Das war ein Knaller.
Ja, vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Sehr, sehr gut.